So, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Vielleicht stelle ich mich am Anfang kurz vor, damit Sie wissen, wer das fremde Gesicht ist. Mein Name ist Guido Baltes, ich komme aus Marburg, bin dort Dozent am Bibelseminar und auch im Christustreff in der Gemeinde, bin dort Lobpreisleiter und ich bin dieses Wochenende jetzt hier in der Gemeinde zu Gast. Gestern hatten wir den ganzen Tag mit den Lobpreisteams und haben uns über das Thema Anbetung und Lobpreis unterhalten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein kann und die Gemeinde auch mal erleben kann und dass ich euch jetzt heute Morgen hier in Action mal gesehen habe. Wir haben gestern viel geredet. Wir haben gar nicht so viel Musik gemacht und gar nicht so viel über Musik geredet. Aber darüber, was Anbetung für uns bedeutet, was unsere Ziele sind, was wir uns eigentlich wünschen für unsere Anbetungszeiten. Umso schöner ist, dass ich das heute Morgen dann jetzt auch noch mal in Action erlebe und euch auch mal in der Musik gehört habe. Und vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt in diese Zeit. Ich bin gebeten worden, heute Morgen auch noch zu dem Thema ein bisschen was zu sagen und die ganze Gemeinde mit hineinzunehmen in diese Frage, was bewegt uns da eigentlich, wenn wir zusammenkommen, um Gott anzubeten? Was ist eigentlich das Geheimnis, was dahinter steckt? Was passiert da eigentlich, wenn Himmel und Erde sich begegnen? Ich finde, euer Gemeindehaus liegt auch in einer tollen Umgebung. Als ich gestern Morgen hier hingefahren bin, da war es noch dunkel, als ich in Marburg aufgebrochen war und als ich hier ankam, war es hell. Unterwegs ist so die Sonne aufgegangen und dann waren überall diese verschneiten Wiesen und Wälder. Und hier hatte man ganz tolle Ausblicke. Und ich musste an einem Punkt mal anhalten und ein paar Fotos machen. Ich habe eins mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht auf der Leinwand. Ja, da sieht man es. Es war hier so kurz vor dem Dorf. Vielleicht gedacht, wow, toller Ausblick. Und ich habe versucht, diesen aufgehenden Sonnenaufgang da so drauf zu kriegen. Ein Bild, das ist dunkler. Da sieht man schön das Morgenrot, aber sonst nichts. Und hier sieht man immer schön so ein bisschen die Gegend und ein bisschen Morgenrot. Und das hat mich inspiriert, heute Morgen mal nicht mit einem Bibeltext anzufangen, sondern mit einem Gedicht von Josef von Eichendorff. Hat aber mit unserem Thema zu tun. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Ich glaube, dieses Gedicht fasst etwas zusammen, was seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ein uralter Menschheitstraum ist. Dass wir ausbrechen können aus dieser irdischen Welt, in der wir wohnen, in der wir leben, dass wir dem Himmel begegnen können. Dass wir in Kontakt kommen mit dem, was größer ist als wir, was über uns ist, was uns hält, was uns Leben gibt. Dass wir den Himmel berühren können in einer stillen und doch sehr intensiven Berührung. So wie Eichendorff das ausdrückt, wie in einem Kuss. Und dann zu merken, da wo ich mit dem Himmel in Berührung komme, da kommt meine Seele nach Hause. Da ist es wie die Bibel mal sagt, wie auf Adlers schwingen, dass wir uns erheben und merken, hier komme ich dahin, wo ich herkomme. Hier komme ich dahin, wo ich hingehöre. Da komme ich nach Hause. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Menschen haben ja seit Jahrhunderten diese Sehnsucht in sich getragen, nach einer Berührung mit dem Himmel. Dem Himmel nahe zu kommen, weil sie in ihrem Herzen eine Ahnung hatten, daher komme ich und da ist mein Zuhause und da muss ich wieder hin. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, so aus der Welt der Anbetung, ganz alte Zeiten aus Ägypten, das ist ungefähr die Zeit, als Mose und die Israeliten in Ägypten waren, das ist ein Bild der Anbetung. Man hatte dort gerade den Sonnengott Aton zum Gott erhoben und wir sehen hier die Anbeter, wie sie die Hände erheben und sich ausstrecken nach der Sonne, die sie verehren, die ihnen das Leben gibt. Und manches davon hat sich bis heute nicht geändert. Die Autowerbung spielt mit dem gleichen Slogan, wie es hier heißt. Ja? Ohne die Sonne gäbe es kein Leben, beten Sie sie an. Und ich weiß nicht, was Sie so anbeten in Ihrem Alltag, wonach Sie sich ausstrecken. wo sie oder ihr sagt, das ist das, woher mein Leben kommt. Das ist das, was mir Sinn gibt. Das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Wenn man mit Glauben nicht so viel anfangen kann, dann sind es vielleicht Menschen, an denen man hängt oder nach denen man sich ausstreckt. Man spricht ja nicht umsonst von der Angebeteten. Ja? Oder vielleicht ein Ziel, was man sich gesetzt hat im Leben. Ein Job, den man hat, eine Karriereposition, der Traum vom Häuschen mit Familie, vom erfüllten Leben. All das ist das, wonach wir uns ausstrecken, wo wir sagen, danach sucht meine Seele. Und dann natürlich auch in den Religionen. Wir haben hier die älteste Zeichnung der Anbetung, die wir haben aus Israel. Die hat man dort in der Wüste gefunden, auf einem Tonkrug gemalt, eine Prozession von Anbetern. Auch hier wieder Menschen, die sich ausstrecken nach oben, nach dem, was größer ist, was sie halten kann. Oder hier eine der ältesten christlichen Bilder, die wir haben aus den Katakomben in Rom. Da haben wir viele solche Bilder von sogenannten Oranten, also Anbeter. Menschen, die sich ausstrecken nach dem, was über ihnen ist. Und die sagen, das haben wir gefunden in Jesus. Da, wo wir zusammenkommen und Jesus anbieten. Selbst wenn es hier ist, in der Verfolgung, unter erschwerten Bedingungen, mitten im Leiden, mitten zwischen denen, ich weiß nicht, ob sie schon mal in den Katakomben waren, da sind links und rechts so Fächer, wo die Totengebeine liegen, von den Verstorbenen und von vielen davon, die ja durch Verfolgung gestorben sind. Und mitten da drin haben sich die Christen getroffen und haben gesagt, hier wollen wir Gott anbeten. Mitten da, wo es dunkel ist, wo wir dem Tod ins Auge sehen, wollen wir aufschauen zur Quelle des Lebens. Und selbst da, wo man überhaupt nicht religiös ist in der Aufklärungszeit, das ist so ein Bild, was die Aufklärung so ein bisschen symbolisiert, da hat man gesagt, wir müssen trotzdem uns auf die Suche machen nach dem, was da draußen ist, nach dem Universum, nach dem, was größer ist als wir. Und das ist so dieser Wunsch, auszubrechen. Und mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen, was ich gesehen habe. Ich glaube, das war sowas wie euer Gemeindelogo, oder ich habe es jedenfalls schon öfters gesehen, was heute hinter den Folien war. Dieses Bild von den Menschen, die da sich zum Himmel ausstrecken und die Hände zusammenhalten gemeinsam und trotzdem so zwischen Himmel und Erde stehen, hat mir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich meine, es wäre mir hier öfter oder auf der Webseite bei euch auch schon mal begegnet. Also wir hatten gestern dieses Lobpreisseminar. Und haben uns ein bisschen damit beschäftigt, was steckt eigentlich dahinter, warum machen wir das eigentlich? Und wir haben uns die Wortbedeutung des Wortes Anbetung mal angeschaut. Diesmal klappt es auch mit dem Bild, hurra, das hat gestern nicht geklappt. Das Kernwort für Anbetung in der Bibel wird in dieser Geste ausgedrückt. Das ist ein Foto von der Priesterweihe, die haben wir mal erlebt in Jerusalem. Und wenn man das so erlebt, dann gibt es da eine alte Geste, die stammt schon aus ganz alten Zeiten. Früher hat man das gemacht, wenn man zum König kam. Heute macht man das, wenn man geweiht wird zum Priester. Man kommt in den Raum und man wirft sich auf den Boden vor Gott, mit dem Angesicht zur Erde, breitet die Arme aus und symbolisiert damit, ich gebe mein ganzes Leben hin, ich gebe alles, was ich habe, ich vertraue mich Gott an. Ganz bildlich wirft man sich vor jemanden auf den Boden. Aber dann haben wir uns angeguckt, dass in der Bibel sehr oft eine Reaktion folgt. Nämlich, dass der König oder wer vor wem auch immer man sich da niederwirft, aufsteht und einen hochhebt und einen in die Arme schließt und einen küsst. Das gehört dazu. Also man wirft sich nieder und dann erfährt man den Kuss des Königs. Und es ist interessant, dass in der Übersetzung der Bibel im Neuen Testament, wo es dann ins Griechische geht, da haben die Übersetzer ein Wort gewählt, das heißt proskyneo, wörtlich übersetzt nach vorne kommen und küssen. Weil sie gesagt haben, das ist eigentlich das, was wir machen, wenn wir anbeten. Wir werfen unser Leben vor Gott nieder, wir sagen ihm, wer er ist, wir sagen ihm, wer wir sind, und dann erleben wir, wie er uns nahe kommt und uns küsst. Und Jesus hat das sehr, sehr schön gemalt, erzählt in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Von dem Menschen, der sich aufmacht und sagt, ich möchte wieder zurück nach Hause kommen. So wie bei Eichendorf mit der Seele und den Flügeln. Ich will mich aufmachen, zurückgehen zu meinem Vater, wo ich herkomme. Und selbst wenn ich nur noch sein Knecht sein kann und nicht mehr sein Sohn, dann geht es mir doch da besser als irgendwo sonst. Und dann erlebt er, wie er nach Hause kommt, sich vor seinem Vater niederwirft und der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und da haben wir ein Bild für diesen Kuss zwischen Himmel und Erde. Und darum geht es, wenn wir Gott anbeten. Und mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben. Sehr oft ist es ja so, dass man so denkt, Anbetung, das ist halt so der Liedteil vor der Predigt. Ja, das ist so das Warmsingen. Ne, hoffentlich sind es Lieder, die mir gefallen. Hoffentlich wippen die Zehen schon mal, damit man dann besser zuhören kann bei der Predigt. Ist ja schon anstrengend genug, wenn da vorne jemand so viel redet. Ja, dann ist ja schön, wenn man vorher mal ein bisschen aktiv ist. Ja, oder für manche ist das so wie so eine kleine Aufführung, wo man sagt, ach wie schön, hier kriege ich ja noch was geboten. Nicht nur geredet, sondern auch noch schöne Musik. Manche empfinden so ein warmes Gefühl der Gemeinschaft. Und sehr oft verlieren wir uns dann in so Fragen des Stils und des Geschmacks. Welche Lobpreisband gefällt mir denn am meisten? Welche Lieder singe ich denn am liebsten? Hat es denn auch schön geklungen heute? Waren denn die Stimmen auch gut zu hören? Haben sie denn gerade gesungen? Ja, und wir merken gar nicht, dass wir uns verlieren in Kleinigkeiten, in Fragen des persönlichen Geschmacks. Es war heute wieder zu laut oder zu leise, zu schnell, zu langsam, zu deutsch, zu englisch. All diese Fragen können uns ablenken von dem, worum es eigentlich geht. Es geht um mehr. Es geht darum, dass unsere Seele nach Hause kommt. Dass wir erleben, wie der Vater uns küsst und wie wir den Vater küssen. Das heißt mal in Psalm 2, küsst den Sohn. Sehr schön, in den Psalmen, das ist lange vor dem Neuen Testament. Küsst den Sohn. Aber es geht auch um mehr. Es geht nicht nur um das, was wir erleben, sondern es geht auch darum, dass wir Menschen einladen, mit auf den Weg nehmen. Weil das ist, glaube ich, zutiefst das, was Menschen in unserer Welt suchen, wonach sie sich sehnen, was sie vermissen, selbst wenn sie überhaupt nicht religiös sind. Dass sie diesen Ort suchen, wo sie wieder nach Hause kommen. Manchmal wird das so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, ja. Also, so die Anbetung, das ist so für die Insider, für die ganz besonders Frommen, das ist so für uns. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssen doch mehr nach draußen gehen, wir müssen was für die Menschen tun um uns herum. Ich glaube, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube, eines der besten Dinge, die wir anbieten können für die Menschen um uns herum, ist ein Ort, wo sie Gott begegnen können. Wo sie diese Berührung zwischen Himmel und Erde erleben. Wir sollten noch viele andere Dinge auch noch für sie tun, das stimmt. Aber wenn wir ihnen diesen Ort nicht bieten, dann ist alles andere leere Mühe. Und deswegen ist, glaube ich, Anbetung ganz, ganz eng verbunden mit unserem Wunsch, Menschen mit einzuladen in den Glauben, mit hineinzunehmen in ein geheimnisvolles Kraftfeld, das unser Leben verändert. Wir haben uns gestern ein Bild angeschaut vom Tempel. Das war der Ort, den Gott gesagt hat, so sollt ihr den bauen, damit ich euch dort begegnen kann. Wir haben uns ein bisschen überlegt, was bedeutet das für unsere Gestaltung von Anbetungszeiten? Wie können wir uns an diesem Tempel anlehnen, um etwas zu verstehen von Gottes Idee? Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist spannend, wenn man sich mal dieses Haus anschaut, wie da so verschiedene große Vorhöfe sind und Türen und Schwellen, die man überschreitet. Und dann kommt man immer tiefer hinein und immer näher heran, von außen nach innen, bis man schließlich im innersten Kern angekommen ist, in diesem Allerheiligsten, wo die Bundeslade stand, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes und für die Kraftwirkung Gottes. Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in einen Bibeltext in 2. Chronik 5, die Beschreibung des ersten Gottesdienstes, der in diesem Tempel gefeiert wird. Ist ja ganz schön, das ist so der Urgottesdienst. Da kann man sich ja dran orientieren und sagen, was passiert da eigentlich? Ich lese das mal vor, 2. Chronik 5, die Verse 11 bis 14. Vorher wird geschrieben in der Chronik, wie dieser Tempel gebaut wird, wie das alles eingerichtet wird und wie sie die Bundeslade dann hineintragen ins Innerste, in den innersten Kern dieses Tempels und dann wird der Vorhang davor gezogen und dann beginnt unser Text. Die Priester kamen wieder heraus aus dem Heiligtum. Und alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man dabei auf die verschiedenen Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn. sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Text, der uns mit hineinnimmt in das Geheimnis von Anbetung. Und auch für mich immer so eine Zielbeschreibung ist, das ist das, was ich mir wünsche für jeden Sonntagmorgen oder auch Donnerstagabend. Wir feiern in Marburg donnerstagsabends einen Gottesdienst und sonntagsmorgens zwei, sodass wir da unterschiedliche Orte und Zeiten haben. Aber egal wo und wie, ich wünsche mir, dass wir das erleben. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, will ich das noch mal ein bisschen mit euch durchgehen, sehe ich hier drei wichtige Bestandteile dessen, was hier passiert. Und zwischen diesen dreien entwickelt sich so das, was ich das Kraftfeld der Anbetung nenne. Fangen wir mal mit dem ersten Vers an. Die Priester kamen heraus aus dem Heiligtum und alle Priester, egal zu welchen Abteilungen sie gehörten, hatten sich geheiligt. Damit geht es los. Sie hatten sich geheiligt. Was bedeutet das? Heilig sein. Heilig sein ist in der Bibel ein Bild dafür, dass unser Leben Gott gehört, dass unser Leben auf Gott ausgerichtet ist. Und sich heiligen heißt, dass Anbetung zunächst einmal bei mir persönlich anfängt. Nicht bei dem, was hier vorne auf der Bühne passiert, nicht bei dem Programm, was wir machen, sondern in unserem Herzen. Woran hänge ich eigentlich mein Herz? Luther hat das mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich das, was du anbetest. Das ist dein Gott. Das, was dich ticken lässt, wofür du lebst. Und Anbetung ist viel mehr als das, was wir sonntags morgens hier singen und tun. Es ist eine Haltung unseres Lebens, eine Grundeinstellung, die da beginnt, wo wir unser Leben, unser Herz von Gott prägen lassen. Und nur das, was in unserem Herzen ist, kann schließlich auch hineinfließen in unsere Lieder, in unsere Anbetung, in unseren Alltag und das verändern. Alle hatten sich geheiligt. Und dann kommt das Zweite hinzu, die Musiker. Also das sind hier die Leviten, die Sänger waren, dann werden die alle aufgezählt mit Namen. Söhne und Brüder sind auch dabei und hatten sich ordentlich angezogen. Und dann wird beschrieben, welche Instrumente sie so alle spielen. Und das wird sehr ausführlich beschrieben und mir gefällt das in der Bibel, dass die Bibel immer wieder auch diese äußeren Ausdrucksformen der Anbetung bis ins Detail beschreibt und uns so Dinge gesagt wie, es gab 5000 Musiker im Tempel von Jerusalem. Es gab 288 Sänger und dann wird noch hinzugefügt, allesamt Meister. Da weiß man, woran man sich orientieren kann. Ja? Und dann wird das hier geschrieben, 120 Priester, die mit Trompeten bläsen. Das muss irre geklungen haben. Ja? Ich wäre gerne mal dabei und hätte mir das angehört. Und das geht quer durch die Bibel. Es gibt sogar eine Stelle, wo Jesus Musik macht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob euch das bewusst ist. Wo Jesus singt zumindest. Ja, am Ende vom Abendmahl, schaut mal nach, die feiern das Abendmahl und dann heißt es am Ende, und nachdem sie den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie zusammen an den Ölberg. Da sehen wir Jesus und seine Jünger beim Singen. Ja, und auch in der Offenbarung werden dauernd Lieder gesungen. Also Gott ist sehr musikalisch. Das sieht man ja schon, wenn man so ein bisschen sich mal in die Natur begibt und man hört mal so hin, dann hört man, das muss ein musikalischer Gott sein, ja, der diesen Vögeln ihre Stimmen gibt und so viele unterschiedliche und so tolle Melodien, der die Blätter rauschen lässt, ja, der Wölfe heulen lässt und was die Tiere so alle für Laute von sich geben. Ja, Wale gibt es hier nicht so viele, aber wenn man mal ans Meer und zur Antarktis fährt oder zur Arktis, ich kenne mich da nicht so aus, ja, und dann kann man diese Wale singen hören. Ja, großartig. Gott ist musikalisch. Jesus in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt Jesus das Haus des Vaters, wo der Sohn zurückkommt und geküsst wird vom Vater. Und dann sagt er, und die Musik und der Tanz waren weithin zu hören. Großartig. Warum ist es so? Warum ist es Gott so wichtig? Ich glaube, wenn wir da in die Tiefe gehen würden, würden wir merken, und da gibt es auch viele psychologische Untersuchungen zu, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen dem, was in unserem Herz passiert und der Musik. Schon in unserer Sprache, wenn wir Emotionen ausdrücken, dann fangen wir an, Singsang zu machen und noch mehr natürlich, wenn wir Melodien singen. Und ich glaube, das ist ein großartiges Geschenk von Gott, dass er uns Musik gibt. Das ist ja nicht unsere Idee. Es ist ja nicht so, dass wir Musik machen, weil das irgendwie Zeitgeist ist oder die Leute das erwarten oder weil die Leute das so toll finden, sondern das ist Gottes Idee, dass wir Musik machen im Gottesdienst, weil das unser Herz berührt. Und ich habe diesen Pfeil dazwischen in beide Richtungen gemacht, weil es geht ja in beide Richtungen. Die Musik ist für uns eine Möglichkeit, unser Herz auszudrücken, besser als mit Worten. Ja, man weiß das, dass manchmal sozusagen die Musik tiefer geht, dass sie uns hilft, Emotionen auszudrücken, die wir in Worten gar nicht so sehr gut beschreiben können. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass Gott uns das gibt, dass er uns die Möglichkeit gibt, so ein bisschen aus uns herauszukommen, unser Herz hineinzulegen in die Musik. Und gleichzeitig wirkt es ja andersrum, dass die Musik auch unser Herz berührt. Dass wir merken, da werden Saiten in uns angeschlagen, von denen wir vielleicht gar nicht wussten oder die schon lange darauf gewartet haben, mal berührt zu werden. Und deswegen glaube ich, ist sozusagen schon zwischen unseren Herzen und der Musik so ein Kraftfeld, was sich da entwickelt. Aber jetzt passiert das Spannende, es geht noch einen Schritt weiter. Es gibt noch einen dritten Teil, der da passiert. Als sie da also sangen und beteten und diese Lieder sangen, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das ist so die dritte Dimension, die dazukommt, und ich glaube, ohne die bleibt unser Gottesdienst letztlich eine schöne und wichtige musikalische Veranstaltung oder unsere Anbetung. Aber das Eigentliche passiert jetzt. Gott übernimmt die Regie. Ja? Ich finde das Bild sehr schön. Die Wolke der Herrlichkeit des Herrn erfüllt den Raum, sodass die Priester ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Ja, wir sind ja manchmal so ein bisschen programmorientiert. Ja? Man kriegt natürlich auch heute Morgen, das ist aber immer so, man kriegt so ein Programm in die Hand, da steht ein Zeitplan drauf, da weiß man, wie lange man predigen darf und wann man aufhören muss. Ja, die Lobpreiser wissen, ja, 20 Minuten, das ist eure Zeit. Ne? Und man kann so Gottesdienst natürlich als Programm sehen. Ja? Aber man sollte eigentlich immer wissen, eigentlich ist es Gottes Sache. Alles, was wir machen können, ist eigentlich etwas vorbereiten. Wir können kommen mit Erwartung, wir können uns bringen, wir können uns einbringen, wir können die Lieder singen, aber eigentlich sollte dann unsere Erwartung sein, Gott, was möchtest du denn jetzt mit uns machen? Und wir sollten diese Erwartung haben, dass der Raum erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn. Vielleicht nicht so sichtbar wie da, vielleicht nicht so spürbar, also wir können immer noch uns bewegen und hineinlegen, hier konnten sie nicht mehr hinzutreten. Manche übersetzen hier auch, sie konnten nicht mehr auf ihren Füßen stehen. Also das muss eine sehr anfassbare Erfahrung gewesen sein. Aber das Wichtige dabei ist das Bild, was dahinter steckt, dass Gott die Regie übernimmt, dass es Gottes Sache ist, dass Gott uns berühren und verändern möchte. Auch in der Anbetung. Und das heißt ja auch, dass wir Zeit mitbringen müssen dafür, dass die Anbetung, dass wir nicht nur die Lieder singen und sagen, jetzt haben wir was Richtiges gesagt, sondern dass wir sagen, was möchte Gott denn jetzt in meinem Herzen dadurch verändern? Wo möchte er etwas bewegen? Wo erlebe ich die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes vielleicht in so einer sichtbaren und greifbaren Weise, wie das hier passiert? Auch hier gibt es diese Wechselwirkungen in beide Richtungen. Also unsere Herzen richten sich auf Gott aus, wir öffnen unser Herz für die Gegenwart Gottes. Das ist ja auch diese Geste der alten Oranten, die ihre Arme ausbreiten und sagen, ja, ich möchte mein Herz für Gott öffnen. Und gleichzeitig wirkt Gott in unser Herz hinein. Ein alter Kirchenvater hat mal gesagt, wenn wir Gott anbeten, dann ist es wie eine Brücke zwischen unserem Herz und Gottes Herz. Und auf dieser Brücke können wir zu Gottes Herz kommen und Gott zu unserem Herz. Finde ich ein sehr schönes Bild. Das gleiche gilt für die Musik, ja, dass wir unsere Musik und unsere Lieder für Gott singen und wir gleichzeitig glauben, dass Gott diese Lieder in unser Herz gibt, um uns zu bewegen. Darum geht es, dass wir Gott in diesem Kraftfeld erleben, dass wir uns hineinbegeben in dieses Spannungsfeld, wo wir nicht wissen, wohin das führt, weil letztlich Gott am Ende die Regie übernimmt. Aber dass wir unser Herz und unsere Musik da hineintragen und sagen so, Gott, jetzt machen wir was draus. Und ich glaube, dass er bei jedem von uns etwas anderes draus machen kann. Wir sind ja sehr unterschiedlich. Wir sind ja auch vom Typ her sehr anders, von unserer Lebensgeschichte, von unseren Erfahrungen, von unseren Ängsten. Ja, wir haben gestern sehr viel über Unterschiedlichkeit gesprochen, über unterschiedliche Stile, über unterschiedliche Teams und dass auch jeder Gottesdienst durchaus ein bisschen anders ist und dass aber auch jeder, der herkommt, vielleicht andere Erwartungen und Hoffnungen hat. Wir haben unterschiedliche Musikstile, wir mögen unterschiedliche Lautstärken, wir sprechen unterschiedliche Sprachen und ich glaube, das ist gut. Auch unsere Sehnsüchte und Erwartungen sind sehr unterschiedlich. Und deswegen, wenn ich noch 5 Minuten reden darf ich noch, würde ich gerne noch was sagen über die Unterschiedlichkeit in der Anbetung. Auch vielleicht verschiedene Typen von Anbetern, die unterschiedliches erleben, wenn sie sich in dieses Spannungsfeld hineinbegeben. Da gibt es die suchen vor allen Dingen Wahrheit. Die Wahrheitssucher. Ja? Die sagen, wenn ich Gott begegne, dann möchte ich etwas verstehen. Dann möchte ich wissen, wer Gott ist. Dann möchte ich wissen, wie Gott ist. Und deswegen helfen mir Lieder, die ganz viel beschreiben von Gott. Über seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Heiligkeit, seine Eigenschaften. Ich liebe Lieder mit vielen Strophen, in denen viel Theologie drin steckt. Ich möchte etwas lernen durch diese Lieder. Ich möchte, dass sich in meinem Kopf, in meinem Denken etwas verändert. Und deswegen ist gute Anbetung die wahr ist. Jesus sagt ja auch einmal, wir sollen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und viele unserer Lieder beschreiben ja Wahrheit über Gott. Jemand hat mal gesagt, also man kann in der Gemeinde predigen, so viel man will, die eigentliche Theologie, die Glaubensüberzeugung der Gemeinde werden durch die Lieder geprägt. Also das müsst ihr selber entscheiden, ob das so ist. Ja? Gute Anbetung ist, wenn viel Wahrheit drin steckt. Aber dann gibt es ganz andere Leute, die sagen, ich suche was ganz anderes. Ich suche Liebe. Ich suche Beziehung. Ich habe Sehnsucht danach, angenommen zu sein, nach Hause zu kommen, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Mir ist es eigentlich egal, wie viel Theologie und Richtigkeiten da in den Liedern stecken. Ich möchte die Liebe Gottes erfahren. Ich möchte meine Liebe zu Gott ausdrücken. Mir ist es ganz wichtig, dass viel Emotion drin steckt in dem, was wir machen. Und manchmal ist das vielleicht mit einer Liedzeile genug gesagt. Dann singe ich die lieber 10-mal, das ist auch schön. Ja, das ist so wie, ne, man kann ja auch in der Ehe unheimlich viel reden und erklären, aber der entscheidende Satz, den man doch immer wieder sagen sollte, der hat dann doch nur 3 Worte. Ja, das ist wenig. Und manchmal ist das so, dass die beiden dann so miteinander im Streit liegen und jeder sagt, deine Anbetung ist aber nicht so richtig wie meine. Ja, der Wahrheitssucher sagt, ja, du bist so ein Gefühlsduseler, da ist ja gar nichts, steckt ja gar nichts richtig drin, du weißt ja gar nicht, wen du anbetest, da ist mir nicht genug Substanz drin, in deinen kurzen Liedern, da passiert ja gar nichts. Und der Liebesbedürftige sagt, wenn du da so deine Lieder singst, da ist ja unheimlich viel Richtiges drin, aber von Richtigkeiten kann ich nicht leben, da ist mir nicht genug Herz drin, ja. Und dann kann man sich unheimlich darüber streiten, aber vielleicht kann man ja auch umdenken und sagen, vielleicht könnte ich von deiner Andersartigkeit ja sehr viel lernen. Vielleicht könnte ich das als Herausforderung sehen. Vielleicht hast du ja etwas, was ich mir ganz insgeheim doch sehne, aber wovor ich auch Angst habe. Der Wahrheitssucher hat vielleicht ein bisschen Angst vor zu viel Nähe und sich wirklich darauf einzulassen und sein Herz wirklich zu öffnen. Und deswegen kann man sich dann so ein bisschen auf Distanz halten. Und der nach Liebe sucht, der hat vielleicht ein bisschen Angst vor zu viel Wahrheit, weil er denkt, wenn rauskommt, wie ich wirklich bin, ja, dann will mich bestimmt keiner mehr haben. Ja, und so zieht man sich sozusagen zurück. Aber vielleicht ist es ja so, dass das die Herausforderung ist, zu sagen, was kann ich denn von dir lernen und kann ich vielleicht einen Schritt in deine Richtung gehen? Täte mir das vielleicht gut, mich für das zu öffnen, was dir so wichtig ist und was ich so ein bisschen abschätzig beurteile? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt Leute, die suchen was ganz anderes, nämlich die Freiheit. Die sagen, Anbetung ist da, wo ich tanzen kann, wo ich mich freuen kann, wo ich feiern kann, wo Party ist für Gott. Ja, da kann ich mal wirklich loslassen. Da kann ich ich selbst sein. Da kann ich mich freuen. Das ist mir wichtig. Ja, Jesus sagt ja auch, Musik und Tanz im Haus des Herrn. Und dann sagt man, na, ich gehe nicht irgendwo gerne wohin, wo der Gottesdienst zu langweilig ist, wo man nur auf seinen Stühlen sitzt. Da muss irgendwie der Bär abgehen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, mir ist noch was anderes wichtig. Ich möchte die Kraft Gottes erleben. Ich möchte Power. Ich möchte erleben, wie Gott wirkt und handelt und Wunder tut. Ja? Und dann singe ich so Lieder, die vom Sieg Gottes handeln und von der Macht Gottes und von der Vollmacht. Und ich möchte Dämonen fliehen sehen und solche Geschichten. Ja? Und wenn man die beiden so, ne, zusammentut, dann gibt es auch manchmal Knies. Ja? So die Freiheitssuchenden und die Leute, die so die Power suchen, die kommen auch nicht immer gut miteinander klar. Ja? Weil die Freiheitssucher, die sagen so, ja, wenn du so deine Powerlieder so singst und da ist zu viel Sieg und Kraft und solche Geschichten drin, dann fühle ich mich bedrängt. Dann möchte ich mich am liebsten zurückziehen oder dann fühle ich mich so mit dem Rücken vor die Wand. Ne? Und der andere sagt, wenn du da so deine Party machst, das ist doch alles viel zu oberflächlich. Das kann doch nicht richtig sein. Ja? Wir müssen doch ernsthaft sein und nüchtern und Ordnung haben vor dem Herrn. Ja? Und dann können die beiden wieder trefflich miteinander streiten. Aber auch da gilt, glaube ich, das Gleiche. Vielleicht hat der andere ja genau das, was du heimlich suchst und was dir fehlt. Was du vielleicht, was dir gut täte, auch wenn du Angst davor hast. Und vielleicht ist es gut, einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Vielleicht ist es auch mal gut, euer Lied gut mal zu durchzuschauen und sagen, was sind denn deine Lieblingslieder? Sind das die, in denen viel Wahrheit steckt, in denen viel Liebe steckt, in denen viel Freiheit steckt oder in denen viel Kraft steckt? Was, ne? Und welche Lieder singst du gar nicht so gerne? Und dann mal zu gucken, wo habe ich denn so meine blinden Flecken und wo könnte ich vielleicht meinen Horizont der Anbetung ein bisschen erweitern. Das Schöne ist ja, wenn wir in die Mitte gehen, uns zur Mitte hinbewegen, bei so einem Kreuz, dann finden wir ein Kreuz in der Mitte. Und ich glaube, das ist nicht umsonst so. Ich glaube, dass Jesus jeden von uns einlädt. Mit dem, wie wir sind, mit allen unseren Stärken und auch unseren Schwächen, mit unseren Vorlieben und unseren Ängsten, zu ihm hinzukommen. Zu sagen, beim Kreuz ist der Ort, wo ich sein kann, wie ich bin. Wo meine Stärken zum Vorschein kommen, aber auch meine Schwächen berührt werden und vielleicht geheilt werden, vielleicht verändert werden. Und es ist nicht umsonst so, dass die alten Oranten in ihrer Gebetshaltung das Kreuz Jesu abbilden. Und sagen, eigentlich da, wo wir Jesus wirklich anbeten und in seine Gegenwart kommen, da erleben wir das, dass er uns umgestaltet in sein Abbild. Dass wir mehr werden wie Jesus. Dass wir unsere Stärken vor das Kreuz bringen und auch unsere Ängste, unsere Schwächen, unsere Vorlieben und sagen, ich möchte mehr werden wie du, Jesus. Und das kann heißen, dass ich einen Schritt gehe in die Richtung des ganz anderen, in die Richtung dessen, vor dem ich Angst habe. Weil ich denke, auch das ist von dir geliebt, auch das möchtest du schenken. Und vielleicht treffen wir uns alle beim Kreuz, in der Anbetung. Und wir erleben, dass da dieser Ort ist, wo Himmel und Erde sich berühren, wo Himmel und Erde sich küssen, inmitten, im Angesicht des Todes, im Angesicht der Folter, im Angesicht des Leidens. Genau da ist die Gegenwart Gottes am deutlichsten zu sehen. Und da berührt er unsere Erde. Und da möchte er uns hinführen, wenn wir ihn anbeten. Dazu lade ich ein, nicht nur heute Morgen, sondern auch in allen Sonntagen und dann auch im Alltag, wenn wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten. Ich glaube, wir haben jetzt noch Zeit für ein Lied oder zwei sogar. Das wisst ihr besser. Nehmt euch die Zeit, auch in diesem Lied nochmal zu antworten. Zu sagen, hier bin ich mit meinem Herz, mit meiner Musik, mit meinem Lied und ich bitte um deine Gegenwart. Amen.